Die Radio Wissen. Update.
Ich glaube, wir haben gestern einen großen Schritt nach vorne gemacht. Wir gehen davon aus, dass wir jetzt mit all dem, was auch ansonsten passiert, eine richtige Bewegung in Gang kommt, die Technologie weiterentwickeln wird, aber vor allen Dingen auch die Preise senken wird.
Damit Deutschland beim Thema Elektroauto nicht auf der Standspur bleibt, will die Bundesregierung handeln. Eine Kaufprämie soll den Elektrokarren aus der Nische ziehen. Nach den Worten von Vizekanzler Sigmar Gabriel ist das dringend notwendig. Das Auto steht vor einer Neuerfindung.
Und deswegen muss es das gemeinsame Ziel von Wirtschaft, Gewerkschaften und Politik sein, auf dem Heimatmarkt der Bundesrepublik Deutschland die Entwicklung dieser Automobile voranzutreiben.
Deutschland soll elektromobil werden. Das ist das Thema im Update. Ich bin Ronald Mint.
Update.
Monatelang wurde in der Großen Koalition diskutiert, beraten und gestritten. Seit heute Mittag ist klar, die Kaufprämie für Elektroautos kommt. Bis zu 4.000 Euro soll es geben, und zwar
möglichst schnell.
Es wäre möglichst schnell.
Möglichst schnell.
Darin waren sich die Minister der Ressorts Wirtschaft, Finanzen und Verkehr einig. Ab Mai könnte es die Prämie bereits geben. Erklärtes Ziel, die Nachfrage soll angekurbelt werden, damit Deutschland den Anschluss nicht verliert. Denn bisher ist das Elektroauto bei uns auf der Straße quasi nicht zu finden. Von 45 Millionen zugelassenen Autos sind nicht einmal 50.000 mit Elektro- oder Hybridantrieb unterwegs. Das kann sich eine Autonation nicht leisten, meint Gabriel, denn klar sei,
dass dieses Land nur dann eine Chance hat, seine sozialen, seine ökologischen, seine kulturellen Standards zu erhalten, wenn das Land ein erfolgreiches Industrieland bleibt.
Deswegen greift die Bundesregierung tief in die Tasche. Insgesamt 1 Milliarde Euro soll in den nächsten Jahren fließen. Das meiste Geld geht in die Kaufprämie. Die funktioniert so: Wer ein Elektroauto kauft, bekommt vom Staat 2.000 Euro dazu. Die Autohersteller ziehen vom Listenpreis 2.000 Euro ab. Bisher machen VW, Daimler und BMW mit. Theoretisch reicht die eingeplante Summe für rund 400.000 Autos. Ist das Geld weg, gibt es auch keine Prämie mehr. Oder, wie Wolfgang Schäuble es formulierte:
Also wenn Sie davon Gebrauch machen wollen, kaufen Sie bald.
Von ihrem ursprünglichen Ziel, 1 Million Elektroautos bis 2020, hat sich die Bundesregierung verabschiedet. Jetzt reichen wohl halb so viele, um
auf dem Heimatmarkt zu zeigen, dass wir diese neuen Antriebsstränge vom Plug-in-Hybrid bis zu batteriebetriebenen Fahrzeugen beherrschen und auch massenmarktfähig machen.
Ein Problem auf dem Weg dorthin ist allerdings nicht so sehr das Elektroauto an sich, sondern die Angst, damit liegen zu bleiben. Das hat auch die Regierung erkannt. 15.000 neue Ladestellen sollen gebaut werden. Dennoch sind die ähnlich schwer zu finden wie die Elektroautos. Die Elektrotankstellen sollen idealerweise dastehen, wo auch die Autos sind, sagt Alexander Dobrindt.
Das heißt, zum einen im öffentlichen Bereich an den Bundesfernstraßen, aber zum anderen auch in dem Bereich, wo wir heute Supermarktketten denken müssen, wo wir an Shoppingcenter, Sportstätten, Ähnliches denken müssen, wo wir dann genau diese Ladeinfrastruktur gern aufgebaut sehen würden.
Elektroautos fördern, Ladestationen ausbauen und auch noch was für die Umwelt tun, klingt gut. Es gibt aber viel Kritik. Für Umweltschützer ist die Kaufprämie nichts anderes als ein Geschenk an die Autoindustrie. Die 4.000 Euro bedeuten bei den aktuellen Preisen vielleicht ein oder zwei Extras mehr, seien aber kein Kaufanreiz. Herbert Behrens von den Linken findet:
Wir brauchen keine Subventionierung der Automobilkonzerne, die wirklich nicht beklagen können, dass sie nicht ausreichend Profite machen. Das Geld, was dort staatlich reinfließen soll, fehlt uns objektiv beim Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und umweltverträglicher Verkehrsträger.
Heftige Kritik kommt auch aus der Wirtschaft. Von einem Strohfeuer ist die Rede. Geld, das für einen kurzen politischen Erfolg verbrannt werde. Das IFO-Institut spricht von einem schweren Fehler und meint, besser sei es, mit dem Geld neue Umwelttechnologien zu entwickeln.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Viele im Netz schreiben, am Ende haben wir doch nichts gewonnen. Karwandler ist bei tagesschau.de der Meinung, die Kosten sollen sich Bund und Hersteller jeweils zur Hälfte teilen. Heißt im Klartext, die Hälfte zahlt der Steuerzahler direkt, die andere Hälfte der Autokäufer, indem die Hersteller ihren Anteil in den Kaufpreis einkalkulieren. Josef Winter twittert, man könnte die Kaufprämie für Elektroautos auch Zweitautoprämie nennen. Einkommensschwache ohne Garage profitieren nicht davon. Nutzer Bismarck schreibt bei tagesschau.de, ganz toll, wir kaufen uns jetzt alle ein Elektroauto. Und wo sind die Tankstellen? Die vermisst auch Felix Griewald bei Twitter. Eine Kaufprämie soll mich dazu bringen, ein Elektroauto zu kaufen. Und wie lade ich es dann? Mit Fahrrad als Dynamo? Und auch Jojob denkt so, ob ich jetzt 34.000 oder 30.000 Euro für ein Elektroauto zahle, ist egal, solange ich den Akku nicht bei uns in der Straße laden kann. Matthias Bertel findet nur, Kaufprämie für E-Autos, die nicht weit kommen. So bescheuert ist die Bundesregierung. Und dazu gibt es noch den Hashtag Lobbypolitik.
Was sonst noch wichtig war?
Seit Jahren belasten Affären den Bundesnachrichtendienst. Jetzt soll ein neuer Mann an die Spitze. Der bisherige BND-Präsident Gerhard Schindler wird zum 1. Juli in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Sein Nachfolger heißt Bruno Kahl. Er war bisher Abteilungsleiter im Bundesfinanzministerium. Schindler stand seit 2012 an der Spitze des BND. Kritiker werfen ihm vor allem Fehler bei der Aufarbeitung der NSA-Affäre vor. Außerdem wird ihm wohl nicht zugetraut, den Umzug des Bundesnachrichtendienstes nach Berlin und die anstehenden Reformen zu bewältigen. Wer zahlt wie für die Entsorgung von Atommüll? Diese Frage ist offenbar geklärt. Die Atomkommission hat einen Kompromiss gefunden. Die vier Energiekonzerne E.ON, RWE, EnBW und Vattenfall sollen gut 23 Milliarden Euro in einen öffentlich-rechtlichen Fonds zahlen. Das soll die Kosten für die Zwischen- und Endlagerung decken. Alles darüber hinaus muss der Steuerzahler tragen. Kommissionschef Jürgen Trittin glaubt aber, dass die Summe reichen wird.
Wir sind heute an einem Punkt angelangt, von dem die Kommission einstimmig der Auffassung ist, dass das Risiko angemessen ist und von den Unternehmen bewältigt werden kann.
Kritiker sagen, dass sich die vier Atomkonzerne aus Risiken freikaufen, denn bis zur Endlagerung von Atommüll in Deutschland dauert es noch. Sie ist erst ab 2050 vorgesehen. Noch gibt es kein Lager dafür. Mehr als 5 Monate nach den Terroranschlägen von Paris ist der Hauptverdächtige Salah Abdeslam in den Händen der französischen Justiz. Der 26-Jährige wurde von Belgien an Frankreich ausgeliefert. Dort sitzt er in Isolationshaft. Abdeslam wird vorgeworfen, an der Terrorserie in Paris im November beteiligt gewesen zu sein. Dabei wurden 130 Menschen getötet. Abdeslam gilt als einziger noch lebender Attentäter.
Was noch wichtig wird?
Mehr Streiks oder keine Streiks mehr? Diese Frage könnte sich morgen in Potsdam entscheiden. Dort startet die nächste Verhandlungsrunde zwischen Verdi und den Arbeitgebern im öffentlichen Dienst. Verdi-Chef Frank Sierske will 6% mehr Lohn, die Arbeitgeber bieten 3%, Verhandlungsführer Thomas Böhle.
Wir als kommunale Arbeitgeber halten den Bahnstreik für völlig überflüssig, für unangemessen, er hilft nicht weiter. Die Kassenlage verändert sich um kein bisschen. Wir sind und bleiben konsensorientiert und gehen insofern zuversichtlich in die Verhandlungen.
Unmittelbar vor der dritten Verhandlungsrunde hatte Verdi den Druck heute noch einmal erhöht. Zu spüren bekamen das vor allem die Fluggäste. Zehntausende saßen fest, weil Verdi an 6 Airports streiken ließ. Hunderte Flüge fielen aus. Warnstreiks gab es, wie gestern, auch wieder in Kitas und im Nahverkehr. Aber das kannten viele ja bereits.
Aus dem Internet, da hat jemand in die Schulgruppe direkt was gepostet, dass jeder Bescheid weiß. Und dann konnten wir uns direkt organisieren, dass wir zusammen jetzt zu Fuß gehen. Eine halbe Stunde. Ist jetzt nicht das beste Wetter dafür, ne?
Ich habe gestern erfahren, dass es heute ist und bin mit dem Fahrrad zum Bahnhof gekommen. Ja, angenehm war es nicht, ne? Aber günstiger als ein Taxi.
Ja, ist schon verständlich, dass sie streiken. Ich meine, verdienen nicht viel, haben auch eine schwere Arbeit.
Ja, ich denke, der letzte Streik ist nicht allzu lang her und mittlerweile nervt es ein bisschen.
Auf dem Weg ins Finale der Fußball-Champions League muss der FC Bayern nur noch einen Gegner aus dem Weg räumen. Das wird allerdings schwer genug, denn es geht gegen Atletico Madrid. Kapitän Philipp Lahm begegnet den unbequemen Spaniern mit großem Respekt.
Sie können eigentlich alles. Eine Mannschaft, die eigentlich alles beherrscht und deswegen sehr, 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 sehr schwer zu bespielen ist. Also das Ziel ist ganz klar, auswärts ein Tor zu schießen.
Um 8:45 treten die Münchner zum Hinspiel in Madrid an. Nächsten Dienstag ist dann das Rückspiel in München.
Und sonst in der Welt?
Wochenlang freizügige Fotos sichten, diese Aufgabe wartet auf den indischen Generalanwalt. Maninder Singh ist einer der höchsten Juristen Indiens. Er soll klären, ob die Werbung für Kondome in Indien möglicherweise zu freizügig und aufreizend ist. Das oberste Gericht hat ein entsprechendes Urteil gefällt. Die Zeitung Indian Express berichtet, dass der Generalanwalt jetzt 6 Wochen Zeit hat, um die Werbefotos zu prüfen. Er hat dann auch die Möglichkeit, die Kondomwerbung zu regulieren. Die Sittengesetzgebung in Indien ist sehr streng. Viele Menschen sind tief religiös. Die Behörden bekommen oft Anzeigen wegen Bildern, die angeblich zu offenherzig sind. Auch Bollywood-Filmstars werden angezeigt, oft schon wegen harmloser Szenen. Was in Deutschland der Döner ist, in Russland Shawarma, und genau um dieses arabische Fleischgericht ist in Moskau und im Netz ein Streit entbrannt. Denn die Behörden wollen die Kebabstände in der Hauptstadt verbieten. Die Verantwortlichen in Moskau halten den Shawarma-Verkauf für ein Gesundheitsrisiko. Angeblich weigern sich die Verkäufer, Hygienevorschriften einzuhalten. Der britische Guardian zitiert einen Behördensprecher mit den Worten: "Wir werden die Straßen vom Shawarma säubern, es wird komplett verschwinden." Im Netz hat das für Empörung gesorgt. Einige sprechen vom Shawarma Armageddon oder vergleichen Moskaus Bürgermeister mit Ivan dem Schrecklichen, der im Jetson seinen eigenen Sohn erschlug. Andere kündigen schon ironisch zivilen Ungehorsam an, indem sie ihre Döner vor Moskaus Polizei verstecken wollen. Besonders viel Technik ist in traditionellen Buddhismus-Tempeln in China wohl eher nicht zu finden. In einem Tempel in der Nähe von Peking gehen die Mönche aber neue Wege, um technikbegeisterten Menschen den Glauben näher zu bringen. Sie haben einen Robotermönch entwickelt. Der ist etwa 60 cm groß, sieht aus wie eine Comicfigur mit einem gelben Mönchsgewand und hält einen kleinen Bildschirm vor seinen Bauch. Über diesen kann er 20 einfache Fragen zum Buddhismus beantworten. Außerdem sagt er Gebete auf und bewegt sich durch den Tempel. Entwickelt wurde der Robotermönch in China von einem Technologieunternehmen und Universitäten. Sein Erfinder, ein Buddhismusmeister, hofft, dass der Roboter dabei hilft, in einer schnellen, technikdominierten Welt eine spirituelle Lücke zu füllen.
Wissensnachrichten.
Ich bin ja schon froh, wenn ich überhaupt einen Termin beim Arzt bekomme, bevor sich das Ganze von selbst erledigt hat. Jetzt gibt es eine Studie, die sagt, der Termin, der müsste am besten auch noch morgens sein. Zumindest dann, wenn es um eine Grippeimpfung geht. Sophie Stiegler aus unseren Wissensnachrichten. Warum das?
Weil die Impfung möglicherweise morgens besser anschlägt. Dazu haben britische Wissenschaftler einen Versuch gemacht. 300 Rentner wurden entweder morgens oder nachmittags gegen Grippe geimpft. Wann? Das wurde per Zufall entschieden. Und einen Monat später hatten die mit dem Vormittagstermin mehr Antikörper im Blut.
Und viele Antikörper haben, das ist gut nach einer Impfung.
Genau. Das Immunsystem, das reagiert ja auf die toten oder irgendwie anders harmlos gemachten Viren in der Impfung und bildet dann die passenden Antikörper, um diese Viren platt zu machen. Und wenn es halt zu wenig Antikörper sind, dann weiß mein Körper im Ernstfall vielleicht doch nicht so genau, wie das war mit den Viren und wie man die bekämpft.
Gibt es denn eine Erklärung dafür, warum das morgens besser funktioniert mit den Antikörpern?
Also es könnte sein, dass das Immunsystem morgens einfach fitter ist. Im Laufe des Tages verändern sich ja ganz viele Stoffe im Körper. Also es gibt zum Beispiel mal mehr, mal weniger Hormone im Blut. Und das alles beeinflusst eben auch unsere Fähigkeit, Krankheitserreger abzuwehren.
Okay, und was bedeutet das jetzt? Also sollten Ärzte jetzt nur noch Impftermine für morgens rausgeben oder wie?
Also für ältere Leute empfehlen das die Forscher wirklich, zumindest für die Grippeimpfung. So Ü65er, die brauchen ja eher so eine Impfung, weil die Grippe für die auch lebensgefährlich sein kann. Jüngere wurden jetzt halt in der Studie nicht untersucht. Es gab mal eine kleinere Studie zur Hepatitis A-Impfung, in der die bei Männern auch besser funktioniert hat, wenn man die morgens gab. Bei Hepatitis B gibt es wiederum Hinweise, dass die möglicherweise besser nachmittags geimpft werden soll. Aber da weiß man insgesamt noch zu wenig drüber. Aber ich verfolge das gespannt. Dann würde ich vielleicht auch meine Reiseimpfungen besser timen.
Dann reisen wir doch kurz in den Weltraum oder eher nicht. Eigentlich sollte ja heute die erste Rakete vom brandneuen russischen Weltraumbahnhof starten. Das war dann aber wohl nichts.
Ja, nachdem die Premiere schon zigmal verschoben wurde für den Weltraumbahnhof Vostochny, gab es heute wieder Probleme. Der Start einer Soyuz-Rakete mit so ein paar Satelliten an Bord wurde nur wenige Minuten vor dem Countdown abgebrochen. Und zwar nicht wegen dem Wetter, wie es sonst so ist bei so Starts, sondern wegen Problemen mit der Technik. Und zwar nicht Probleme mit der Technik vom Kosmodrom, sondern eher der Rakete, heißt es. Der Start soll jetzt morgen passieren.
Warum braucht Russland denn eigentlich unbedingt einen neuen Weltraumbahnhof?
Bisher laufen alle russischen Starts über Baikonur in Kasachstan, da zahlt Russland Miete. Aber Kasachstan findet das ganze Arrangement wohl nicht mehr so toll. Also die Regierung hat angedeutet, die Verträge da neu verhandeln zu wollen. Und das kommt in Russland natürlich nicht so gut an. Ganz davon abgesehen, dass es halt für eine Raumfahrtnation natürlich schön ist, einen eigenen Bahnhof auch zu haben.
Naja, vielleicht klappt es ja morgen mit dem Raketenstart. Jetzt hast du noch ein Thema, das uns beide auf jeden Fall interessiert. In der Nachrichtenreaktion müssen wir ja auch die ein oder andere Nachtschicht einlegen.
Ja, wir wissen ja leider schon, dass das dick macht, das
mich
Krebsrisiko
zumindest
erhöht. Ja, auf jeden Fall dich. Diabetes und Bluthochdruckrisiko erhöht. Und es ist auch gefährlich fürs Herz. Das ist jetzt neu. Ein Forscherteam hat eine 500.000 Krankenschwestern untersucht, die im Schichtdienst arbeiten. Und das Ergebnis war, schon nach 5 Jahren mit Nachtschichten hatten die Frauen ein deutlich höheres Risiko für die Erkrankungen der Herzkranzgefäße. Solche Probleme können mit der Zeit zu Herzrhythmusstörungen führen, bis hin zum Herzinfarkt und dem plötzlichen Herztod.
Dann will ich lieber nicht wissen, was rauskommt, wenn auch Männer untersucht werden. Vielen Dank trotzdem, Sophie Stiegler.
Wetter.
Regen, Graupel, Schnee, der Tag geht mit ungemütlichem Aprilwetter zu Ende. Dazu noch 5 bis 10 Grad. Auch nachts gibt es Schauer. Stellenweise gehen die Temperaturen auf minus 3 Grad runter. Dann kann es auch glatt werden. Auch morgen wird es nicht unbedingt schöner. Zu den Regen, Graupel und Schneeschauern kommt stellenweise auch noch starker Wind. Viel wärmer wird es auch nicht mit 5 bis 12 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.